Der arme Pontius Pilatus, der hat's wirklich nicht leicht. Man sollte sich immer in alle möglichen Menschen hineinversetzen, damit man mit ihren Augen die Welt sehen kann. Und wenn Sie vielleicht mal versuchen nachzuvollziehen, wie es diesem Mann geht, der gehört zur absoluten Oberschicht des römischen Weltreiches. Patrizier der obersten Klasse, geboren, um zu herrschen. Und was gäbe es nicht für wunderschöne Jobs im römischen Weltreich, wo man in Ruhe leben kann, wo man mit Pomp und Pracht seinen Tag gestaltet und auch noch ganz viel Spaß dabei hat. Und dieser arme Junge wird versetzt nach Palästina. Das war nicht anders als heute. Palästina, ein dauerndes Pulverfass, ein Aufstand nach dem anderen, das hat nie aufgehört. Das wird erst mehr als 100 Jahre nach Pilatus aufhören, wenn die Römer endgültig den Bar Kochba-Aufstand niederschlagen im Jahr 132 nach Christus. Dann darf kein Jude mehr die Stadt betreten, dann wird die Stadt neu benannt, ich glaube Capitolia Aurelana. Dann gibt es keinen Tempel mehr und endlich dann ist Ruhe. Wenn keine Juden mehr da sind, ist Ruhe in Jerusalem. Und er hat mal wieder Ärger mit den Juden. Und ausgerechnet vor ihrem Hochfest, wenn die ganze Stadt voll ist, Pulverfass. Außerdem müssen Sie wissen, dass damals eine andere Form von Strafprozess üblich war. Man nannte das den Akkusationsprozess. Steht auch in der Tora, im Gesetz der Juden, zweier Zeugen Mund gibt die Wahrheit kund. Es geht also nicht darum, dass eine Ermittlungsbehörde von allen Seiten versucht herauszufinden, wie war das denn jetzt wirklich. Es reicht, dass ich zwei Zeugen bringe und dann ist das so. Also hat unser armer Pontius Pilatus, der lieber Ruhe hätte als ein Strafverfahren mit Todesstrafe, nichts anderes zu tun, als die Entscheidung der Zeugen zu bestätigen. Er kommt sofort zum Thema: Bist du der König der Juden? Das heißt, führst du einen Volksaufstand gegen die römische Herrschaft an? Und dann fängt dieser Mann an, irgendwas zu erzählen, was er nicht versteht. Okay, zweiter Versuch. Was liegt eigentlich gegen dich vor? Was hast du denn getan? Auch da fängt er dann an, irgendwelches theologische Geschwurpsel von sich zu lassen und von Wahrheit zu sprechen. Und unser armer Pilatus ist noch planloser als vorher, aber das Wort König schnappt er auf und kommt immerhin zum Ergebnis. Also ein König ist das offenbar. Urteil steht ja schon fest. Zumindest nachdem er dann rausgeht, das wäre der nächste Satz gewesen, den Sie nicht mehr gehört haben, bestätigt er dann: Eigentlich finde ich an dem Mann gar nichts. Religiöser Spinner, aber wahrscheinlich kein militärisch, territorial, politisch gefährlicher Staatsfeind. Ist für ihn aber nicht so wichtig. Die Agenda von Pontius Pilatus heißt: Ich will möglichst schnell diesen unangenehmen Justizfall loswerden. Welche Agenda hat Jesus? Was ganz anderes. Der möchte die Gelegenheit nutzen, um jetzt so eine Art Offenbarung seiner Sendung loszuwerden. Anders gesprochen, Adressat seiner Botschaft ist nicht dieser Römer oder die Leute außenrum. Adressat der Botschaft sind Sie und ich. Und dann redet er eben von Wahrheit. Schwierig. Ist nämlich eigentlich so eine Art Generalkritik am Akkusationsprozess. Er sagt nämlich: Wahrheit, es gibt fünf Bedeutungen, wenn man im Lexikon für Theologie nachschlägt, Wahrheit ist in Abgrenzung zum Irrtum. Und wenn ich jemanden verurteile wegen Hochverrats und Staatsumsturz, ist es im Fall von Jesus Christus ein Irrtum. Keine Wahrheit. Und Wahrheit heißt auch, zweiter von fünf Punkten, dass die Menschen redselig, also glaubwürdig sind. Und auch das zieht er natürlich mit seinem Kommentar in Zweifel. Die beiden Zeugen, die ihn anklagen, sind eben nicht redlich, weil sie ja behaupten, das wäre eine politische Größe, was er nicht ist. Das nenne ich innovativ. Kritik an einer Prozessform, die erst 1500 Jahre später abgeschafft werden wird. Falls Sie Argumente brauchen, dass die Bibel visionär ist, in diesem Dialog finden Sie den Beweis. Sie müssen es nur zu lesen verstehen. Also haben wir zwei Männer, die, wie wir es kennen, wunderbar aneinander vorbeireden. Der eine ist mit seinem Strafprozess beschäftigt, der andere mit seiner Selbstoffenbarung. Und es ist so, wie Sie es aus Ihrer Welt heraus kennen. Loriot sagte, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, weil sie immer was erzählen, was nicht zusammenpasst, weil die Weltsicht von der einen Person und der anderen ist verschieden. Wenn Sie heute irgendwelche politischen Gespräche beobachten, geht es nie ums Verstehen. Der eine bringt seine Position, der andere, und dann klafft es auseinander oder prallt aufeinander und es geht nie voran. Sie werden fast nie hören, dass jemand sagt, Moment mal, ich habe dich nicht richtig verstanden, könntest du mir das nochmal erklären? Oder dass jemand sagt, was der andere erzählt, finde ich merkwürdig, aber das ist ja kein Idiot, vielleicht könnte ich das erstmal verstehen. Bevor es unsere Talkshows gab, gab es schon Jahrtausende lange eine Rhetorik, die sehr klar funktionierte. Rhetorik in der Antike, römisch und griechisch, war selbstverständlich so, dass ich erst die Position des Gegners verstanden haben muss. Dann, wenn ich sicher war, dass ich sie verstanden habe, musste ich sie wiedergeben, um zu zeigen, dass ich sie richtig verstanden habe. Und dann habe ich sie im Dritten stark gemacht. Ich habe also besonders betont, was dafür spricht, dass diese Sichtweise richtig ist. Und erst dann bin ich zu meiner Kritik gekommen. Stellen Sie sich mal Talkshows so vor. Falls Sie zu dieser kleinen Minderheit gehören, die noch fernsieht und eventuell auch Talkshows anschaut, stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn die Leute dort versuchen würden, sich erstmal zu verstehen. Und das gilt ja nicht nur für Talkshows, das gilt für unser Umgehen miteinander auch innerhalb der Kirche genauso. Erst verstehen, dann urteilen. Oder besser gar nicht urteilen. Was will Jesus? Jesus möchte von Wahrheit reden. Gleichzeitig zeigt er auch, dass man mit Menschen zusammentreffen kann, die völlig anders denken und man muss sie nicht zusammenschreien, blamieren, bloßstellen oder in den Boden rammen. Jesus geht auf eine überraschend ruhige, gefasste, gesammelte Art mit diesem Pilatus um, obwohl er ja schon eine ganze Nacht Tortur hinter sich hat. Die Ölbergwache, die Gefangennahme, wahrscheinlich kam der nicht zum Schlafen, zu trinken wahrscheinlich bekam er auch nichts, seit 12 Stunden, was weiß ich. Er bleibt sachlich, zurückhaltend, defensiv. Erstaunlich, weil Pilatus ist vielleicht der mächtigste Mann in Palästina, aber seine Macht ist geliehen. Vom römischen Kaiser, vom römischen Volk, das kann in einer Stunde vorbei sein. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben, von Gott oder vom Kaiser her verliehen wäre. Jesus hat keine abgeleitete Macht. Er hat eine originäre Macht aus sich heraus. Er ist der Mächtigere, Und trotzdem muss er es dem anderen nicht aufs Brot schmieren, unter die Nase reiben und ihn öffentlich bloßstellen. Stellen Sie sich mal vor, das würde in einer Talkshow passieren. Wissen Sie übrigens, dass die erste deutsche Talkshow vor 50 Jahren stattfand? Am 19. November 1974. Marianne Schlosser im Studio von Radio Bremen traf völlig unvorbereitet auf ihren ersten Talkgast. Und damals hatte man einfach Freude daran, sich kennenzulernen. Da gab es nicht das Setting 4 gegen 1. Ein böser Gast, 4 gute Gäste. Schauen wir mal, wie lange wir auf den bösen Gast einhauen. 50 Jahre ist das her, was sich doch so verändert. Wo ist die Quintessenz? Warum präsentiert die Kirche uns diesen Text? Was ist der tiefere Sinn? Wir sind ja am Ende des Kirchenjahres und feiern, anders als andere kirchliche Gemeinschaften, nicht den Tod als Ende des Jahres, sondern wir feiern Christus als König am Ende des Jahres. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern sein Triumph. Ich möchte Sie nochmal mitnehmen zur Frage der Wahrheit. Jesus stellt eine Verständnisfrage am Anfang Pilatus gegenüber, die sehr wichtig ist. Er fragt ihn: Hast du das aus dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Religiöses Verstehen, ihr Lieben, muss aus euch selbst herauskommen. Wir nennen das Gnade oder Heiligen Geist. Religiöses Verstehen funktioniert nicht als Nachreden einer Information von jemand anderem. Ich muss es in mir selbst finden, diesen Glauben. Die Wahrheit, von der Jesus spricht, heißt, es gibt etwas objektiv Unzerstörbares durch alle Zeiten, und das ist Gott. Die Wahrheit, von der er spricht, ist, ich kann eine Beziehung zu ihm haben, die mein Leben trägt. Die Wahrheit, von der er spricht, 5. Bedeutung nach dem Lexikon, ist, dass Menschen in dem, was sie erzählen, glaubwürdig sind, also Zeugen einer Wahrheit, die größer als sie selbst ist. Und wenn es immer noch zu theoretisch ist, ein letzter Versuch. Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit. Sie glauben, wir haben Sicherheit, weil keine Oreschnik-Raketen auf uns runterfallen. Sie glauben, wir haben Sicherheit, weil wir ein gutes Sozialsystem haben, weil sie genügend Geld angelegt haben, weil sie ein Haus besitzen, weil sie einen sicheren Job haben, weil sie gesund sind, weil ihre Beziehungen funktionieren und ihre Ehe. Das mag so sein und es möge so sein. Nur erleben sehr viele Menschen, dass diese Sicherheit nicht trägt. Und ich spreche jetzt mal von allen Menschen aller Zeiten, aller Orts. Dann bricht das Finanzsystem zusammen und ich bin mittellos. Dann stürzt mein Haus zusammen, ich bin wohnungslos. Dann zerbrechen meine Beziehungen, wie auch immer, und ich bin allein. Und auch bei uns kann die Wirtschaft sich sehr schnell ändern und dann war es das mit den gut bezahlten Jobs in Ingolstadt. Gott ist die Wahrheit der Treue. Und jemand, der gläubig ist, weil er eine Beziehung zu diesem Gott hat, spürt die Frieden und Freude im Herzen. Das kann man eigentlich keinem erklären, der es nicht erfahren hat. Aber die Existenz Gottes seit Jesus Christus, vermittelt im Heiligen Geist, ist keine Theorie, sondern ein Wissen im Herzen darum, dass es etwas gibt, was mich trägt. Der gedemütigte Christus vor Pontius Pilatus, dem scheinbar mächtigsten Mann dieser Zeit, sagt, das Einzige, was dich trägt, ist was anderes. Und das trägt auch mich jetzt hier in dieser Situation. Wir feiern das Ende des Kirchenjahres mit dem, was wirklich zählt. Und das ist nicht der Tod, das ist die Herrlichkeit Gottes und seine Herrschaft. Er ist der König. Nicht Joe Biden, nicht Donald Trump, nicht Wladimir Putin oder wie sie auch immer alle heißen mögen, die Männer, die irgendwann sterben. Der Machthaber dieser Welt heißt Jesus Christus und den feiern wir heute. Amen.